Maxime Körper. Der Denker kann nicht Dinge letzter Wirklichkeit erfassen. Kein einziger Bewusstseinsbereich öffnet sich von außen her. Der Zwang des Aufhören-Müssens bestimmt eure Forschungsresultate. In der Vorzeit gab es Menschen, denen eure Art zu forschen nur als Torheit galt und die mit ihren höchsten und in sich geeinten Seelenkräften ohne euren Apparat die letzten tiefsten Fragen lösten. Sie fanden hin zum Grund aller Gründe, doch ihr verbreitert nur die Oberfläche. Der Mensch dieser Erde ist nur eine untergeordnete, tiergebundene Art des ewigen geistigen Menschen, aber unausgesetzt, wenn auch unbewusst, mit jedem, auch dem höchsten Menschtum, in innerster geistiger Verbindung, mag er sich ihrer würdig erweisen oder nicht. Nur weil der Erdmensch in seinem irdisch unfassbaren Kern geistiger Zeugung Zeugnis aus aller Ewigkeit her ist, kann er, der sich selbst aus dem ewigen Augenblick in die trügerische Scheindauer der kosmischen Zeit fallen ließ, der einst wieder in sein Reich eingehen, mitnehmend aus seinem irdischen Bewusstsein, was er mitnehmen will, soweit es den inhärenten Ordnungen dieses Reiches nicht widerspricht. Ewige substanzielle Geistigkeit kann in der irdischen Sphäre sich nur dann zur Erscheinung bringen, wenn der nunmehr Irdische, der sich voreinst, bevor die Erde Lebendes erzeugte, im Ewigen dazu dargeboten hatte, auch im irdischen Willen bereit ist, alles körperliche Leid zu ertragen, das um seiner übernommenen Bereitschaft im Geiste willen auf ihn gelegt werden muss, auf dass er es der Seele entwerte. Eine der tiefsten Stufen der Erscheinung des Menschen stellt der Erdenmensch selber dar. In ihm hat sich der urgezeugte Mensch des reinen Geistes, einem der unfreiesten Wesen seiner Erscheinungsschöpfung, der Erscheinung des Tieres, verbunden. Wer Ohren hat zu hören, der wird so manches Wort aus allen Seiten vernehmen, das Fleisch und Blut nicht hätte offenbaren können. Wer nicht das Wissen seines Traumes seinem Traume überlässt und mutig auf sich selbst verzichtend sich ins Ungewusste, niemals seinem Wissen Unterworfene wenden will, der wird in seinen Träumen vermeintlich wissend ewig suchen können, ohne je zu finden, was er sucht. Euer Wissen wollen ist es, das euch vom Erkennen fernhält. Euer wissen wollen ist es, das euch nicht erwachen lässt. Euer wissen wollen ist es, das euch zu Sklaven eurer Götzen macht, wie immer ihr sie auch mit Namen nennen mögt. Du weißt noch nicht, dass du selbst wahrlich etwas anderes bist als dein Denken, das dich in seinem Reichtum erstickt. Der Verstand ist nur ein Werkzeug des Menschen und darf nicht zum Herrn seines Besitzers werden, sonst wird er zu seinem fürchterlichsten Feinde. Ihr seid im Denken viel zu kompliziert geworden, als dass ihr ohne umzulernen Wirkliches im tiefsten Sinn erfassen könntet. Man muss die Traumbetörten weiter schlafen lassen, bis sie selbst einmal des Schlafens müde werden. Keiner der in ihren Träumen so selbstgewissen wird gewahr, wie wertvoll ihm sein Erdenkörper werden könnte, wenn er ihn zu nützen wüsste als zeitlich gegebenen Empfindungsverstärker, durch den es der Seele unsagbar erleichtert wird, das hauchzart im Geiste Empfundene an das Gehirnbewusstsein heranzubringen. Nicht einer aus euch ahnt in seiner Traumbenommenheit, dass aller Streit, den ihr um Gott und Nicht-Gott führt, nur wesenloses Nichts dem wesenlosen Nichts entgegenstellt. Die Gefahr ist groß, derart im Erleben des vergänglichen Irdischen hängen zu bleiben, dass die Fähigkeit, Ewiges zu erleben, niemals erreicht werden kann. Nicht das Ewige wird dadurch geschädigt, sondern der irdische Mensch, der das, was in ihm ewiger Natur ist, endgültig und unwiederbringlich in aller Ahnungslosigkeit verliert. Nichts Unreines kann das ewige Leben im reinen Geiste erlangen. Eine Regung des Neides, die nicht augenblicklich bekämpft und zum dauernden Verlöschen gebracht wird, bringt alles geistige Wachstum zum Stillstand. Traut nicht den Kundgebungen, die man von weiblichen wie männlichen Somnambulen und Medien in den Anfällen ihrer Nervenkrisen erhalten kann. Traut keiner Lehre, die das höchste Vorrecht des Menschen abhängig macht von der Art seiner leiblichen Speise oder von fakirhaften Übungen. Die Kräfte, um die es sich bei echten spiritistischen Manifestationen handelt, sind voll Lüge, Laune und Trug, stets bereit, sich mit Hilfe eurer eigenen Kraft bemerkbar zu machen, aber gar weit davon entfernt, sich zu willigen Untersuchungsobjekten zu wandeln. Die Manifestationen, in denen ihr Kräfte des Jenseits am Werke glaubt, sind, wenn man irdische Täuschung ausschaltet, nichts anderes als das Spiel unsichtbarer Wesen einer noch fast unbekannten Region der physischen Welt. Der wirkliche Verkehr, der einzige sichere Verkehr mit dem ins Jenseits vorangegangenen, spielt sich allein im Innern, in der Seele ab und ist rein geistiger Art. Bevor der lebendige Gott in dir geboren ist, musst du notwendigerweise ein gottloser Götzendiener deiner Traumwelt sein. Bevor der lebendige Gott in dir geboren ist, bist du lebendig tot und ahnst noch nicht in deinen kühnsten Träumen, was dein Leben in Wahrheit ist. Du sollst die Außenwelt mit wachen Sinnen, freudig und als das hier auf dieser Erde dir gegebene, verbrauchen. Aber sei auf der Hut, damit du dich nicht in die Außenwelt verhängst und so dir selber zum Verhängnis wirst. Es sind in dieser Zeit weit mehr aufnahmebereite, lebende Antennen in menschlichen Gehirnen zu finden, die alles, was irdische, destruktive, zertrümmernde Kräfte verstärken könnte, mit wahrer Gier an sich ziehen, als es Aufnahmeorgane gibt für positiv wirkende, aufbauende, erhebende geistige Kräfteschwingungsformen. Schon unsere Enkel werden die Tage der Wahnverblendung, die sich ihrem Ende zu neigen, mag auch das endliche Ende noch gar ferne erscheinen, nicht mehr kennen. Sie werden kaum in sich noch ein Verstehen finden für den Krankheitszustand der Gehirne, die in der Verstrickung dunkler Mächte, denen sie sich selbst ergaben, der Torheit Tür und Tore offen ließen, als sei der Mensch nur das arme Erdentier, als das er sich empfindet, solange er nicht weiß, dass er des Geistes Menschen Pforte zur Erlösung darstellt. Erst dieses Wissen bringt Gewissheit, dass ihm die höchste Form der Liebe allein die unerhörte Macht verleihen kann, dieser Erde Angesicht derart zu verwandeln, dass alle Trübsal, die der Mensch auf Erden fand, dass Krankheit, Not und Jammer von der Erde schwinden müssen, wie jene Ungeheuer schwanden, die einst das frühe Menschentier erst floh und dann besiegen lernte. Ein Teil der Erdenmenschheit wird dereinst dem ewigen Geiste bereits im Mutterleib erschlossene Kinder gebären, während ein anderer Teil immer rettungslos tierverhaftet, zwar nicht, wie die Visionen des Zarathustra-Dichters meinten, den Übermenschen, wohl aber das Übertier zeugen wird, das aller Tiere Dumpfheit, Grausamkeit und Krallenlust zuletzt bis zur Selbstzerfleischung übersteigert. Müde sind heute die Besten aller bloßen Weisheit der Gehirne. Gewissheit wirst du eher nicht erlangen, als bis du lernst, der schillernden Vielfältigkeit deines Denkens zu entsagen. Verlasse die Welt der wechselnden Vorstellung, wie sie nur in deinem Kopfe lebt und west. Das ist die große Entsagung. Jeder Gedanke der Bosheit oder des Hasses, sei auch deiner Meinung nach das Gehasste noch so sehr des Hasses wert, liefert dich ohne dein Wissen den Unholden aus dem Unsichtbaren in die Gewalt. In den anderen Tieren, die du so peinlich von deinem menschlich-tierischen zu scheiden suchst, glaubst du das Böse zu finden, weil du eben doch deine eigene Tiernatur in ihnen wiederentdeckst und dich verführen lässest, deine eigenen Tatmotive in des Tieres Trieb zu übertragen. Nur der Mensch reißt seine, auch ihm in seiner Tiernatur gebotene Grenze zuweilen ein, und nur im Menschen kann der Trieb zur Selbsterhaltung schauerlich entarten. Wenn du dein Nebentier betrachtest, wie es vor dem Fraße seine Beute quält, dann bist du gar schnell versucht, das Tun des Tieres als ein Zeugnis seiner eingeborenen Bosheit zu bewerten, und doch ist hier nur Äußerung der Freude an dem Fraße, Äußerung des Wohlgefühls, die Beute nun in seiner Macht zu haben, und nicht zuletzt auch Äußerung der Lösung jener scharfen Spannung, die bei dem Lauern auf die Beute sich ergeben oder eine heiße Jagd befeuert hatte. Wohl spricht man mit Recht von der Seele des Tieres, und diese Art Seele west auch in dir, allein sie ist nur fluidisch-physischer Natur und darf nicht verwechselt werden mit der ewigen Seele aus dem Ozean der Seelenkräfte, die nur im Menschentiere und neben dessen Tierseele sich erlebt. Erstaunliche Anhänglichkeit ist in des Tieres Seele zu finden und ebenso Schreck oder Trauer, wenn es das Nebentier leiden sieht, wobei auch der Mensch ihm Nebentier ist, aber niemals gleichschwingendes Mitgefühl, so sehr auch der Mensch geneigt ist, gewissen Tieren solches zuzusprechen. Dein Nebentier mag vielleicht einem anderen Nebentiere helfen, wenn es bemerkt, dass das andere hilfsbedürftig ist, allein niemals wird es das Leid des anderen Tieres mitempfinden können. Du wirst auch das grimmigste Raubtier niemals einer bösen Tat, niemals der Lust am Bösen, niemals im menschlichen Sinne der Bosheit beschuldigen dürfen. Aber auch der boshafte Mensch ist zuweilen nur Sachwalter seines Selbsterhaltungstriebes oder des Triebes zur Erhaltung der Art. Was dir dann als boshaft an ihm erscheint, kann immer noch in jenen Grenzen bleiben, die die Natur dem Selbst- und dem Arterhaltungstriebe gezogen hat. Siehe, das Böse ist wieder die Natur und wird ihr erst aufgezwungen durch den Menschen. Von allen sichtbaren Geschöpfen ist es nur der Mensch allein, der in der Sichtbarkeit das Böse erzeugt. Wer Hass noch hassen kann, der hat die Liebe noch nicht erkannt. Wer aber niemals hassen konnte, der wird auch niemals lieben lernen. In Wahrheit gottlos, also gottesledig oder von Gott gelöst, kann kein Erdenmensch sein, da das für ihn heißen würde, im gleichen Augenblick physisch wie im psychischen ein Nichts zu werden, wenn das möglich wäre. Es ist immer eine Asthenie, eine Fähigkeitsschwäche, die den Erdenmenschen dazu bringt, sich einzureden, er sei losgelöst von Gott. Hass ist nur die Form ohnmächtiger, ihrer Macht nicht bewusster Kraft, der gleichen Kraft, die als Liebe ihre Selbsterlösung findet. Solange Liebe noch etwas zum Hassen braucht, und sei es auch das Verwerflichste, solange ist das, was du Liebe nennst, nur ein Wechselbalg betrogenen Strebens und Gefühls und hat mit der göttlichen Liebeskraft nicht das Mindeste zu schaffen. Stets wirst du, wenn du Hass in dir nährst, auch wenn du nur das Hassenswerteste zu hassen meinst, dich um die Entfaltung deiner höchsten Kraft, der Kraft der Liebe, betrügen. Töricht und einer Selbstbesudelung gleich ist jeder Hass und jede Verachtung eines der Menschheitsglieder gegen ein anderes. Es gibt in diesem Weltenall unsichtbare Intelligenzen, die nur dem Hasse leben, aber auch sie sollst du nicht hassen, so sehr sie dich auch mit ihrem Hass verfolgen. Du kannst das Verachtungswürdige verachten, das heißt, seinem mangelnden Werte nach ihm deine Achtung entziehen, aber du sollst es nicht hassen zu müssen glauben. Lasse dich nicht täuschen und blicke nicht zu allem, was über dir steht, hinauf. Ihr sagt, die Weltgeschichte ist das Weltgericht. Gewiss, doch ein Gericht, in dem der Mensch allein sich selbst das Urteil spricht. Hier hat sich Allmacht aller Macht begeben. Hier spricht nur Geist getrenntes, tierversklavtes Leben. Aller Aufschluss über innere Zusammenhänge ewigen, substanziellen, geistigen Lebens kann niemals das Bewusstwerden im eigenen Innern ersetzen und keine gedankliche Darlegung vermag jemals die Gewissheit zu schaffen, die allein das Innewerden dieses Einen, das alle Zahl in sich darlebt, in der leibhaften Empfindung erzeugt. Es sollte jede Lehre als irrig gelten, die dir vom Bösen spricht, als von einem Erbe, das dir auf Erden in deinem Körper unentrinnbar zu eigen sei. Tierliebe, die das Tier vermenschlichen will, führt zu Menschenhass. Die meisten Menschen täuschen sich selber, wenn sie von ihrem Willen reden, denn sie meinen entweder ihre Wünsche oder gar ihres Blutes Gelüste, das durch den Willen überwunden werden soll. Niemand steht sich selbst so sehr im Wege wie der Enttäuschte, der eine Täuschung losgewordene. In seinem Grimm darüber, dass er sich täuschen konnte, übersieht er, dass nur sein Vorstellungsbild in ihm die Täuschung bewirkte, und so wähnt er die Wirklichkeit als unwirklich überwiesen, während lediglich ein Bild dieser Wirklichkeit zusammenstürzte. So mancher weiß kaum, wie er sich belügt, wenn er sich sagt, er sei zu schwach, um den Gelüsten seines Blutes Widerstand zu leisten, während er doch in jeder dunklen Stunde sich dabei ertappen könnte, wie er sich eben dieser Lust, die er bekämpfen wollte, erfreut und sie recht eigentlich bei sich hätschelt. Wenn aus Gelüste und Wunsch das Böse erzeugt und Ursache böser Folge wurde, klagt man sein Schicksal an und wird zum Virtuosen in der kläglichen Kunst, die eigene Schuld von sich auf andere abzuwälzen. Man spricht auf Erden noch immer von der läuternden Kraft des Leiderduldens. Aber das Leid dieser Erde ist an sich nicht Klärung, sondern Trübung. Und seine quälende Gewalt ist nicht Kraft, sondern zerfrisst wie eine ätzende Säure alle wirkensträchtige Kraft, wenn sie sich nicht aus eigenem zu schützen weiß. Was der Erdenmensch an Kraft besitzt in seinem Leibe, ist aber nur dann zu schützen, wenn die Gewalt alles erdentstammten Leides erkannt wird als fressende und Zerstörung verlangende, zeitlich befristete Lüge. Es ist unumgänglich geistig notwendig, dass man die ebenso törichten wie satanisch frivolen Vorstellungen in sich und anderen tilge, die das Leid als ein von Gott verordnetes Erziehungs- oder Strafmittel angesehen wissen wollen und dabei nicht einmal so viel Raum zu höherer Einsicht lassen, dass der Mensch gewahr werden könnte, welche furchtbare Gottesauffassung sie verraten. Es ist für den Gottbewussten kaum zu ertragendes Leid, um andere sehen zu müssen, was man da einem geglaubten Gotte an Scheußlichkeit zuzutrauen wagt und was gar noch armen, gequälten Menschen dabei als Trost herhalten muss. Alles Leid ist nur in der Tiernatur gegeben, die uns hier auf Erden zeitweilige Darstellungsform ist, und selbst das ergreifendste seelische Leid, das hier empfunden wird, gründet lediglich in der Tierseele, die Funktionsergebnis des vergänglichen irdischen Leibes ist. Der Glaubenstrost unter göttlicher Zuchtrute zu stehen, hat unter den Menschen auf dieser Erde mehr verhütbares Leid entstehen lassen als alle tiermenschliche Bosheit. Es könnte mancher Mensch sich ein anderes Schicksal schmieden, wollte er nur der Lust, die ihn zum Bösen drängt, von allem Anfang an, sobald sie ihm auch nur leise fühlbar wird, jedes Zugeständnis verweigern. Wenn das in der Vorstellung erzeugte Böse schon die Tat gebären will, dann ist die Kraft des Menschen bereits gebrochen, dann ist der Wille bereits mit dem Bösen verbündet. Wenn auch alles Irdische, einschließlich des Fürsten der Finsternis, von dem Jesus sprach, nur geistfernste physikalische Projektion von Reflexwirkungen wirklicher Geisteskraftstrahlungen ist, so finden sich dennoch in der physischen Welt Fährten zu der Wirklichkeit ewigen Geistes. Nimm dich in Acht vor deinen Träumen, denn die Geister des Traumes sind herrschsüchtig und tyrannisch. Leicht können sie dich länger im Schlafe halten, als du schlafen müsstest, und dann verschläfst du deinen Tag und musst bis zu einem anderen Tage warten. Es gibt eine Menge angeblich seelischer Regungen auch des Menschentieres, in denen es von manchen anderen Tierarten sogar erheblich übertroffen wird. Aber diese Seele des Tieres, die auch dem physischen Menschen natürlich eignet, macht weder Mensch noch Tier zum Erleben des geistigen Reiches fähig, wie gleicherweise auch der hochentwickelte Intellekt zur Erreichung des Bewusstseins im wesenhaften Lichte des Geistes nichts nütze ist. Körperliches können wir auch wahrnehmen ohne die Seele. Der Glaube des Volkes, der kein Leben des Körpers ohne Seele kennt, meint hier irrigerweise mit dem Worte Seele nur feinere fluidische physische Kräfte, auch wenn dabei gleichzeitig diesen Kräften Eigenschaften zugeschrieben werden, die nur der wirklichen Seele zukommen. Möchte nur der Körper seelenlos geworden, auch leblos sein, dann würde nicht so viel Seelenlose dieses Erdendasein um seine Wärme bringen, und die Warnungen der Evangelien wären gegenstandslos gewesen. Lerne die Welt der Vorstellung scheiden von der Welt der Wirklichkeit. Die Vorstellung muss überwunden werden, aber nicht die Wirklichkeit der Welt, die auch ein Gott nicht wirklich überwinden könnte. Die Welt, in der ihr lebt, weiß nur noch von dem Werkzeug und glaubt in ihm das Werk zu haben. Töricht ist jeder, der da handelt, als ob ihm Trennung vom Ganzen möglich sei. Wer nicht in der Liebe ist, dem nützt kein Rufen, Bitten und Flehen, denn noch ist sein Stern im Urlicht nicht entzündet, noch ist er nicht reif, auf den Weg geleitet zu werden. Wie willst du hoffen, deinem Gott dich zu vereinen, solange deine Liebe sich von ihm entfernt? Der Fall des Menschengeistes aus reiner substanzieller Geisteswelt in die Einwirkungszone des absoluten Nichts geschah nicht etwa nur in einer fernen Urzeit, sondern ereignet sich immer da, seit Ewigkeiten und in alle Ewigkeit. Wie denn auch der physisch-materielle Kosmos in all seinem steten Werden und Vergehen dennoch als Ganzes urewig zugleich mit dem Reiche ewigen Geistes als dessen äußerste Gegenwirkung besteht und bestehen wird. Immer da aber gibt es auch einige wenige Geist-Menschwesen, die dem Falle nicht erliegen und ihren Gott in sich nicht verlieren. Jeder trägt eine Schuld von Äonen in sich, die es abzutragen gilt, denn was auch immer an diesem Gesamtleib der Menschheit krank und resthaft ist, das hat jeder Einzelne im Ursprung mit verschuldet, als sich die Menschheit aus ihrer Gottheit löste. Dem Suchenden erwächst die Pflicht zu tagtäglich wiederholter Überprüfung der wirklichen Motive seines Denkens, Redens und Handelns, um so allmählich die Angst in allen ihren Maskierungen zu erkennen und aus ihren Schlupfwinkeln zu treiben. Das ist wahrhaft fördernde Kontrollierung des inneren Lebens und hilft weit mehr als alle Gewissenserforschung. Angst ist nicht etwas Geistiges und ebenso wenig etwas Seelisches, obwohl man das Wort Seelenangst geprägt hat. Seelenangst ist nichts anderes als eine Art Krampf gewisser allerfeinster Nerven, der durch die Rückwirkung bestimmter Vorstellungen auf die Gehirnbewegung erregt wird. Angst ist schlimmer noch als bloße Furcht, weil sie alle Lücken stopft, durch die noch der Mut Zugang finden könnte, der von der Furcht nur vergessen wird, um im Moment des Wiedererinnerns oft plötzlich mit erneuter Kraft herbeigerufen zu werden. Angst aber will keinen Mut. Angst ist wie ein Zustand der Selbsthypnose, aus dem es nur dann ein baldiges Erwachen gibt, wenn es zu angstfreier Zeit energisch befohlen wurde. Alles Übel ist Furcht. Dir kann auf deinem Wege nichts zum Schaden gereichen, außer der Furcht vor den hemmenden Kräften der Schuld. Nicht eher kannst du im Reiche des substanziellen Geistes deine Erlösung finden, als bis der letzte erdverhaftete Impuls, der einstmals von dir ausging, sich erschöpfte. Alles, was in dieser Außenwelt Erscheinung bildet, hat Dasein nur durch Leid, vermag sich nur im Dasein zu erhalten, indem es seinetwegen anderes leiden lässt. Nie lässt sich eine Welt vom Leid befreien, die nur bestehen kann durch Leid, und alles Mühen Einzelner durch Daseinsunterdrückung und Verzichtleistung auf Dasein, dieser Erde Leid zu mindern, bleibt ergebnislos, ist nur des Mitleids tröstende Betäubung. Nicht nur dir selbst sollst du in diesem Erdenleben deine Kräfte, deine Macht und deine Sorge widmen, aber auch nicht nur den anderen. Je näher du der Harmonie, die geistiges Gesetz von dir verlangt, zu kommen weißt, desto mehr wirst du am Bleibendem gewinnen. Möge es dir gelingen, auch dein geistiges Soll und Haben derart in Ordnung zu halten, wie es der gute Kaufmann innerhalb der Welt der Erdenwerte von sich verlangt, dann wirst du gewiss das Werk deiner Erdentage niemals zu bereuen haben. Zwar wird auf dieser Erde nie ein Garten Eden sich erschaffen lassen, allein was hier sich dennoch wandeln lässt, ist so gewaltig, dass späte Enkel sicherlich voll Entsetzen stehen, finden sie die Spuren heutigen Geschehens unter Menschen. Alles Leid ist nur in seiner Macht, solange du es hegst und willig seine Herrschaft anerkennst. Nur mit Verachtung sollst du deinem Leide begegnen und nur als sein Verächter wirst du seiner Herr. Alle Lust am Leiden muß aus den Seelen schwinden, und solche Lust ist mehr in allem Leiden als die allermeisten, die da leiden, auch nur ahnen. Ich warne vor der Hingabe an das Leid und vor dem grenzenlosen Irrtum, der da im Leide etwas Heiliges und Gottgewolltes sieht, während alles Leid nur Lüge und Übel ist, selbst dort nur nothafte Unvollkommenheit, wo es als unvermeidbare Folge der Gesetze dieser irdischen Erscheinungswelt erduldet werden muß. Alles Leid ist Lüge. Alles Leid geht dereinst unter in der Wahrheit. Du hast dir selber deine Gespenster geschaffen, und nur du selbst wirst sie vernichten können. Der Herdenmensch ist viel zu tief gefallen, als dass er ohne Zwischenstufe den höchsten, nie gefallenen Geisteshelfern noch erreichbar wäre. Du hast dich selbst vor deiner Erdenzeit von deinem Gott getrennt, als du ihn nicht mehr in deinem Ich erkanntest, weil du dich selber suchtest, wo dein Gott allein zu finden war. Das physisch-sinnlich sichtbare Universum ist der äußerste Gegenpol geistigen Seins. Alles Irdische, und dazu gehört auch der Traum, ist stets nur ein schattenhaftes Spiegelbild geistigen Seins. In der irdischen Außenwelt wird zwar nur das mehrfach umgewandelte, letzte Resultat vom ewig Wirklichen ausgehender Kräfte in der Reflexwirkung dieser Kräfte aufeinander erfahren, aber damit ist dem Erdenmenschen keineswegs nur ein Schein und Schatten gegeben. Alle irdische Erscheinung lässt sich für den seiner geistigen Sinne bereits Mächtigen zurückverfolgen bis zur Anschauungswende, von der an die alle formwirkenden Urseinskräfte dann als ein substanzielles Geistiges erlebbar werden. Wisse, dass Meer und Land nicht so scharf geschieden sind, wie die niederen, erdensinnlich nicht fassbaren Kräfte, die an der Welt der Materie gestaltend und zerstörend wirken, von den hohen, im höchsten Lichte erkennenden Mächten des Geistes. Wer die gestaltenden Kräfte in dieser Erscheinungswelt der physischen Materie einmal in ihrer furchtbaren Macht und in der unfassbaren Einfachheit ihres unerbittlichen Willenstrebens erkannte, den flieht alsobald die Oberflächentäuschung, als ob das sinnlich fassbare All nur die Harmonie des Geistes sichtbarlich verkörpere. Die Lenker in den niederen, unsichtbaren Reichen sind die furchtbarsten Feinde deiner Seele. Die Schmarotzerkräfte des unsichtbaren Teiles der physischen Welt sind Wesen, die dem Anschein nach den Kräften, aus denen sich die Seele auferbaut, sehr ähnlich sind, jedoch bleibe nicht etwa mit Seelenkräften verwechselt werden dürfen. Das Leben des Geistes bedingt unendlich fältige geistige Gestaltung in ihm selbst, in Urseinselementen, und deren Auswirkung wieder bedingt zuletzt die gleichsam erstarrte physische Erscheinungsform. Unendlich ausgedehnte Geisteskraft in einem Zustand des Gebanntseins, der relativen Ohnmacht, des Gebundenseins in starr bestimmten Formwillen. Es sind viele Arbeiter im Weinberg nötig, und die Menschheit dieser Tage würde vieles gewinnen, wenn ihr wieder kundige Helfer und Lehrer erstehen könnten, die auch im Unsichtbaren dieser physischen Welt auf sicheren Wegen zu wandeln wüssten. Du warst in der Welt der Ursachen heimisch, doch deine Furcht trieb dich in die Welt der Wirkungen hinaus. Das ist die Wahrheit in den Sagen von einem Paradiese und vom Sturze des Menschen durch einen Sündenfall. In beiden Reichen dieser physischen Welt, dem Sichtbaren wie dem Unsichtbaren, trägt jede Tat auch ihre sichtbaren wie ihre unsichtbaren Folgen. Jeder Willensimpuls, jeder Gedanke und jedes Wort ist hier als Tat zu werten. Du bleibst verhaftet an die Folgen deiner Taten, bis du deiner Seele Kräfte geeint und dich mit ihnen Gott vereinigt haben wirst. Dann erst wirst du deiner Taten Folge vernichten können, soweit du sie vernichten willst. Du siehst die Sternenheere der Nacht und du kannst nicht fassen, was sie erhält. Und dennoch ist dieses ganze Weltenall mit seinen zahllosen Sonnensystemen nur das geringste Zeugnis einer Kraft, der auch du dein Dasein dankst und deren höhere Offenbarung dir bis in ihr ureigenstes Wesen werden kann, wenn du den Weg, den Liebe und Erbarmen offenhalten, beschreiten magst. Die Kräfte der äußeren Erdnatur lernten längst den Menschen als Herrscher kennen. Jedoch in seinem inneren Bereich begnügt er sich in schwächlichen Versuchen, mit seinen Kräften zu paktieren, da er die hohe Kraft in sich nicht kennt, durch die er nicht nur Herr der Innenkräfte seiner physischen Natur geworden wäre, sondern auch nach außen hin der höchsten Wirkung mächtig, würde auch nur ein größerer Teil der Erdenmenschheit gemeinsam sich in dieser Kraft vereinen. Verlangt wird nichts von dir, als dass du deinen ganzen Körper von den Füßen bis zum Scheitel in dein Selbstbewusstsein aufzunehmen suchst. Es ist ein anderes, ob deine Körperzellen dir gehirnbewusst sind oder ob dein ganzer Erdenleib durchströmt von deinem Selbstbewusstsein ist. Nur Unbestimmtheit ist vom Übel. Nur Unentschiedenheit gereicht zum Verderb. Lass dich nicht fangen in den Fallen falscher Freiheitstriebe, wie man Vögel fängt mit Vogelfutter vor gespannten Netzen. Vor dem ewigen wesenhaften Geiste ist alles Böse nur zeitlich erscheinender vergänglicher Irrtum, dessen physische Realität für geistiges Bewusstsein ein Nichtsein ist. Denn was allein im Geiste sich selbst erlebt, ist ewige Vollkommenheit, das Urgezeugte und ewig sich selber weiterzeugende Gute. Von 1000 Menschen wissen 999 ihren Willen noch nicht zu gebrauchen und halten sich für willensstark, weil sie hypnotisierte Sklaven ihrer Affekte sind. Du beherrschst deine Triebe nur dann, wenn du jederzeit mit wachem Willen dich ihnen anvertrauen kannst, ohne befürchten zu müssen, dass sie dich weiter treiben könnten, als du getrieben werden willst. Ein Trieb ist nicht vernichtet, wenn er aus Furcht vor Strafe sich nicht zu äußern wagt. Es ist kein Paktieren möglich mit des Tieres nimmersatten Trieben und keine Folge triebversklavten Handelns lässt sich tilgen. Wer den Weg, der ihn zur Selbsterkenntnis führen sollte, nicht im Wege zur Vernichtung enden sehen will, der hüte sich, des Tieres Stimme zu vertrauen. Wo Fleisch und Blut noch nicht durch Lebenskunst gemeistert sind, dort muss alle Liebe, die erzwungen wird, um ein Gebot zu erfüllen, nur elende Grimasse bleiben, muss zur Sünde werden wider das eigene Fleisch und Blut, zur Lüge, die am Mark des Lebens frisst. Alles Wirken künstlerischer Ausdrucksformen ist Zeichenmagie, bedingt durch das Finden der gleichen Kräftediagramme, wie sie der Körper physisch real in sich zur Darstellung bringt. Das gilt sowohl von dem schöpferischen Gestalten als auch vom empfindungsbewegten seelischen Erfassen eines jeglichen Werkes, jeglicher Kunst, wenn auch für den Gestalter künstlerischer Ausdrucksform ebenso wie für den durch sie angesprochenen geheimnisvoll bleibt, was beider Erleben erregt. Die wirkliche Würde und Erhabenheit einer so hohen seelischen Auswirkungsfähigkeit des irdischen Menschen, wie sie in der bildenden Kunst zutage tritt, ist vom substanziellen ewigen Geiste her bestimmt und kann niemals gemindert werden durch irgendwelche Massen Einzelner, die sich in der ihnen dargebotenen und vom Geiste her vorbehaltenen seelischen Höhenlage nicht zu erhalten wissen. Jeder, der das gemeinhin als religiös bezeichnete Streben seiner Seele umzulenken sucht und beispielsweise in der Kunst, im ästhetischen Empfinden, im wissenschaftlichen Erkenntnistrieb oder in der Freude an der Natur seine Religion sieht, ist ein Sklave des feineren physischen Organismus geworden und schwebt in größter Gefahr, zum Mörder an seiner Seele zu werden. Ihr lebt noch wie die Tiere, die das Ich nicht in sich tragen, wenn auch euer Leben wohl mit Wissenschaft und Kunst verbrämt und euer Dasein mit Genuss schon reichlich übersättigt ist. Was diese Welt als Geist bezeichnet, ist Begriff und Denken oder gar die Virtuosität durch schnell gefundenen Gedanken das Entlegene in frappierenden Zusammenhang zu bringen. Dein eigener Körper ist nur angenommen in dieser Welt der Annahme. Gelassen lasse das Angenommene. Du hast es nur gut zu verwalten. Es ist keineswegs dein Besitz. Das ganze Weltenall ist durchsetzt mit Raumwelten, die einander normalerweise unwahrnehmbar sind, solange nicht eine Art Isolationsbeschädigung vorübergehend Kontakte mit der Folgeerscheinung des einander Durchdringens verschiedenräumiger Materie schafft. Nur das absolute Nichts, das als eine sehr reale Sache dieses ganze Weltenall in ewiger Starre als irdisch unvorstellbar Hartes umgrenzt, ist ohne Raum und außer allem als möglich gegebenen Raum absolut distanzlos, gehirnlich auch im Bilde nicht begreiflich. Sobald dereinst dein Erdenleib dir nicht mehr dienstbar ist, wirst du mit jenem Himmel dich begnügen müssen, dem dein Verhalten gegen dich und deine Nebenmenschen dich vereinbar werden ließ, und erst in irdisch unbegreifbar langen Zeiten wirst du derart zu wandeln sein, dass dir auch eine höhere Region der wesenhaften Geisteswelten dermaleinst erfassbar werden kann. Man wird einst auf der anderen Seite wenig Anlass haben, sein weiter Leben zu lieben, wenn man sein Leben, wie es auch sein mag, hier auf dieser Seite nicht liebt. Auch dieses Erdendasein ist nur begründet in deinem ewigen Leben, dem es wenig verschlägt, auch wenn du es leugnen zu dürfen glaubst. In diesem deinem Erdendasein schon kannst du dein ewiges Leben finden, wie es dir alle wahren Weisen immer da verheißen haben, da sie selbst es in sich selbst gefunden hatten und wahrlich deine Freude an des Erdenlebens zeitlicher Beglückung wird alsdann erst ohne Reue sein. Es ist viel leichter, als du glauben wirst, auf dieser Erde noch zurück in dein innerstes Sein zu gelangen und dort dich zu empfinden, wo du in deinem ewig eigenen bist. Die Erde ist es, der wir dem Leibe nach entstammen, und in den Schoß der Erde müssen wir uns, sei es auch nur im Fühlen, vorerst bergen, bevor wir neu geboren werden können. Es gibt keine wahrhafte Erlösung für den Erdenmenschen, es sei denn im Leibe und leiblich empfindbar durch den seinem Leibe gleichgeformten, lebendig substanziellen Geist. Wer den Geist in sich finden will, der bleibe sich bewusst, dass er ihn nur der Materie gleichgeformt zu finden vermag, aber weder in Materie versunken, noch über allem Materiellen in erträumter, wesenloser Vorstellung. Es gibt keine Kraft in den unendlichen kosmischen Räumen, die nicht zugleich als Ton und Zeichen ihre Art dir offenbaren könnte. Wer das eigentlich Wesentliche in aller Kunst erfassen will, der wird stets mehr mit dem Körper aufzunehmen genötigt sein, als er weiß und zugeben möchte. Soll das Licht aus dem Wort die Herzen der Menschen erreichen, so muss es zuvor die Farbe der Erde zeigen. Empfindet ihr euch selbst im Ganzen eures Leibes als ein Ganzes, dann werdet ihr wahrhaftig auch den Leib zu ehren wissen, als das Äußere des Tempels, der in sich das allem Außensinn verhüllte, heilige Mysterium geistigen Lebens birgt. Wie das Gehäuse der Laute Resonanz dem Klang der Saite gibt, so wird der tierische Leib dem Menschen dienen, seines Geistes Kraft zu voller Entfaltung zu bringen. Ich will dich lehren, der Erde Kleid zu Cherubsflügeln zu wandeln. ich will dich lehren, aus der Erde Kraft, dich zu den Sternen zu erheben. Des Menschen Wohnstatt ist gleichsam sein äußerstes Kleid in dieser Außenwelt, und wie seines Körpers Gewandung ihn offenbaren kann, so auch die Wohnung, die er sich schuf. Was immer du besitzen magst, stets wird dein innerer Besitz sich in dem Äußeren offenbaren. Du wirst gar sehr darauf zu achten haben, dass du der Dinge auch bewusst bist, die in deinen Räumen dich umgeben. Ich fand Suchende, die zum Geiste strebten und ihrer Torheit kaum bewusst, durch die Gewandung ihrer Zeit und ihres Landes sich behindert glaubten. Die Form, die dich umgibt, wirkt auf dich selbst zurück, auch dann, wenn du sie kaum bewusst gewahrst. Sorge dafür, dass dich nur Dinge umgeben, die du vor dem Geiste, den du in dir finden willst, so du ihn einst findest, auch verantworten kannst. Du trägst wahrhaftig dafür Verantwortung, dass nichts in deinem Hause sei an Hausrat oder Zier, das mit der Würde eines Menschen, der zum Tempel des Geistes werden will, sich nicht vereinen ließe. Verbanne aus deinem Bereiche alles, was Unwahrheit offenbart in seiner Form oder was dadurch unwahr wird, weil es mit deinem eigenen Empfinden nicht zu vereinen ist. Die Gegenwart ist leider angefüllt mit Dingen, die man am besten ins Meer versenken würde, dort, wo es am tiefsten ist. Nur Arbeit, die des Leibes irdische Erhaltung vorbedingt, hat Anrecht, erdenhaften Gegenwert zu fordern. Geld ist etwas Heiliges, denn es drückt die Wertung aus, die sich geistige Bedeutung irgendwelcher Art in dieser Welt der Materie zu verschaffen wusste. Ein noch so hoher geistiger Wert, dem es nicht gelingt, die allgemeingültige Ausdrucksform materieller Werte, das Geld, in Bewegung zu setzen, wird der Menschheit nicht fassbar, nicht nutzbar werden. So wenig Geld du auch dein eigen nennst, sollst du doch der Kraft bewusst sein, die in jedem Pfennig steckt, einem Steinchen gleich, das eine Lawine verursachen kann, die größten Summen in Bewegung setzen zu können. Je mehr Geld du für eine an sich gute Sache arbeiten lassen kannst, desto mehr Aussicht wirst du haben, dieses Geld im Laufe der Zeit mit Zins und Zinseszins zurück erstattet zu erhalten. Der scheinbar Besitzende ist stets nur der zeitweilige Verwalter eines Teiles, der jeweils in der materiellen Welt durch das Wirken der Menschheit im Ganzen geschaffenen Werte. Die Höhe des scheinbaren Geldbesitzes zeigt nur die Eignung eines Menschen als Werteverwalter an, und wer da weniges getreu zu verwalten weiß und damit neue Werte schafft, den werden die geistigen Gesetze im Menschheitsgesamtorganismus mit aller Sicherheit einst auch über vieles als Verwalter setzen, wenn sein Wille und nicht nur sein Wünschen ernsthaft danach begehrt. Vergiss nicht, dass auch die schlechteste Entlohnung dich niemals von deiner Pflicht befreit, gemäß den geistigen Gesetzen zu denken und zu handeln, die im Bereiche des Geldes befolgt werden wollen, sollst du nicht Schaden erleiden, weil du für eines anderen Schaden Ursache schaffst. Dem steten Ausgleich, den die geistigen Gesetze schaffen, gilt jede Wertform gleich, so dass dir vielleicht in völlig anderer Währung gegeben oder entzogen werden mag, was dir zusteht oder was du ungerechterweise empfangen hast. Voreingenommene Ansichten und Meinungen, auch wenn sie sich vermeintlich gegen allen Aberglauben richten, sind noch immer die besten Schutzwehren für die Moderverstecke wuchernden Aberglaubens gewesen. Ob ihr euch Gottes Gläubige oder Gottes Leugner nennt, in beiden Fällen redet ihr von einem Gotte, den ihr selbst erträumt, von einem Gotte, den ihr nicht mehr träumen wollt. Sei auf der Hut vor allen denen, die ihre vorgebliche Gottesweisheit wie das Wissen um die Dinge dieser Erde lehrbar und erlangbar glauben. Sei auf der Hut vor allen, die mit Wunderkräften deinen Sinn betören wollen. Es gibt kein untrüglicheres Zeichen für einen falschen Meister, mag er auch guten Glaubens sich für einen geistigen Meister halten, als wenn man etwa von ihm weiß, dass er Hellseher ist. Ekstase, Verzückung, Trance und Somnambulismus sind nichts anderes als Zustände körperlichen Aufruhrs. Hüte dich vor jener Torheit, die da glaubt, durch die Besonderheit der Leibesnahrung oder irgendeine Fakirpraxis sei es möglich, sich in höhere Geistigkeit hinaufzuessen und hineinzuatmen. Weltverneinung ist Torheit. Es heißt, den Freuden, die uns das Dasein im Erdentiereskörper ermöglicht, eine lächerliche Überwertung geben, schätzt du sie so hoch, dass sie als Preis für deine geistige Erleuchtung gelten könnten. Du machst auf solche Weise aus deinem Gotte einen Wilden, der sich sein gutes Gold um Glasperlen abhandeln lässt. Gewiss ist Beherrschung der Erde auch Beherrschung ihrer Freuden. Aber niemals ist Beherrschung Verzicht. Wer dem Willen der Erde sich entziehen will, der darf nicht glauben, nun auch der Erde entsagen zu müssen. Der Fürst der Finsternis ist kein selbstgeschaffener Götze, und seine Macht erhält er nicht aus deinem Glauben. Er ist auch nicht Gottes Feind und Gegenspieler, denn er weiß nichts von Gott, und aller Gottes Glaube ist ihm menschliche Torheit. Sieh dir den Menschen nach Gott verlangen, so ist er selbst allein sich als ein Gott gewiss und setzt sich selbst als den Verlangten. Erkennt er aber, dass der Mensch in Wahrheit einen Weg zu suchen unternimmt, auf dem er seinen Fesseln sich entwinden könnte, so wird er des Menschen fürchterlicher Feind und sucht sein Erdenleben zu vernichten. Wären seiner Macht nicht mächtigere Grenzen gesetzt, so würde wahrlich keiner der Erdenmenschen je in diesem Erdendasein zu Gott gelangen können. Nie wird der Fürst der finsteren Materie dir willig überlassen, was unter seiner Herrschaft steht und was du dennoch deinem Willen dienstbar machen musst, willst du in diesem Erdenleben schon zu deinem Gott gelangen, in dir selbst. Er wird auch nie dein Tun begreifen können, es sei denn als Vermessenheit. Denn ihm ist alles Geistige und somit auch dein Gott ein Hirngespinst der einzigen aus allen den Geburten dieser Erde, die in seine Macht gegeben sind, die ihm trotz allem fremd erscheint. Er selbst wird niemals sich im Kampfe stellen, dazu verachtet er dich viel zu sehr. Im Kampfe auch wird er des Erdentieres Fürst verbleiben und dich allein durch seine Hörigen bekämpfen lassen. Du wirst den Sieg über den Fürsten dieser Welt gewiss erringen, so du nur der Kraft des Geistes Anteil lässt an deinem Kampf. Zwar sollst du hier das Deine tun, doch ist das Deine allzeit nur die Abkehr von des Erdendämons kosmischer Gewalt und deines Willens Wendung, ihm die Gegenwehr zu bieten, unausgesetzt in jedem Augenblicke deines weiteren Erdenlebens. Wird dieses Deine stetig durch dich selbst getan, dann wird des Geistes hohe Kraft für dich den Sieg erlangen. Du wirst dein Irdisches, soweit es nicht verweslich ist, alsdann mit deinem Geistigen für alle Zeit einen lernen. So in dir selbst geeint, wirst du den Weg zu Gott in dir nicht mehr verlieren können, bis du dir einst das hohe Ziel des Weges in dir selbst erreichst.